Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Grönland ist die größte Insel der Erde und autonomes Gebiet des Königreichs Dänemark. Rund 80% der Fläche sind mit Eis bedeckt und gerade einmal rund 56.000 Menschen leben dort. US-Präsident Donald Trump will die Insel in der Arktis schlichtweg haben. Aus geopolitischen Gründen, aus wirtschaftlichen Interessen heraus und vor allem wohl auch, um US-amerikanisches Territorium zu erweitern. Wie geht die grönländische Bevölkerung eigentlich mit den Annexionsfantasien Trumps um? Wie lebt es sich, wenn ganz plötzlich diese Insel in die Schlagzeilen katapultiert wurde? Und wie ist die Stimmung vor Ort? Darüber wollen wir uns heute in der Fernverbindung unterhalten und schalten daher nach Nuuk in die Hauptstadt Grönlands. Mein Name ist Tanja Zudikadiko, ich leite das Politikteam der Wochentaz und am anderen Ende der Leitung ist heute Leon Holly, mein Kollege aus dem Auslandsressort der Taz. Hi Leon.
Hi Tanja.
Leon, die Taz hat dich als Reporter nach Nuuk geschickt, um ein besseres Gefühl für Grönland zu bekommen. Was war denn dein erster Eindruck, als du in Nuuk ankamst?
Also ich bin am Wochenende, am Sonntagmorgen hier angekommen in Nuuk. Also erstmal war ich überwältigt einfach von dieser Natur, ne? Also diese Felsen und das Eis, was man überall sieht, was man irgendwie einfach überhaupt nicht kennt, was aussieht wie ein anderer Planet. Und dann hast du hier eigentlich so ein kleines Städtchen, das irgendwie recht verschlafen ist. Also in der Hauptstadt wohnt etwa ein Drittel der Bevölkerung, 20.000 Einwohner. Und die Leute gehen hier eigentlich ihren normalen Geschäften nach, ne? Also es ist jetzt keine Krisenstimmung zu merken, wenn man hier sofort ankommt. Was vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, auch dass die Bedrohung jetzt natürlich wieder vermeintlich erstmal weg ist. Aber ich glaube auch, dass die Leute einfach hier so eine gewisse Abgeklärtheit haben und deswegen einfach ihr Leben so weiterleben, wie sie das auch vorher getan haben. Zumindest in den meisten Dingen. Es gibt auch ein paar Ausnahmen.
Lass uns doch einmal einen Schritt zurückgehen, weil wenn wir ehrlich sind, hat sich doch vor Trumps Äußerung, zumindest auf journalistischer Ebene, niemand so richtig für Grönland interessiert und die grönländischen Belange. Jetzt sind aktuell sehr viele internationale Journalistinnen noch vor Ort. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich glaube, man kann merken, ich habe alleine am Flughafen habe ich schon einige Journalisten auch getroffen und dachte mir so, oh Gott, ich bin nicht der Einzige. Also es war wirklich schon so, dass hier in den letzten Wochen bestimmt hunderte, also aberhunderte Journalisten eingefallen sind, irgendwie in dieses Land, um mit Leuten zu sprechen. Und ich habe natürlich jetzt auch hier vor Ort mit einigen Leuten mich unterhalten. Und ich glaube, für die Menschen vor Ort ist das so ein bisschen so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite sind die Menschen natürlich überfordert mit der Situation. Also ne, du hast schon gesagt, 50.000 Menschen, gut 50.000 Menschen, die hier leben. Und auf einmal sind hier hunderte, vielleicht über 1.000 Journalisten unterwegs und wollen alle auf einmal den Blick auf Grönland richten. Und das ist natürlich zu viel, ne, für viele Leute. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diesen Impuls zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Chance, unsere Geschichte auch einmal zu transportieren. Also ich habe zum Beispiel gestern mit einer Frau geredet, die meinte, wenn sie vor ein paar Jahren ins Ausland gereist ist, dann hat sie mit Leuten gesprochen und die meinen dann so, ah, Grönland, lebt ihr da eigentlich in Igloos oder was? Und ich glaube mittlerweile, also das ist wirklich so das Level, von dem man gesprochen hat. Niemand wusste viel über dieses Land. Und jetzt hat sich das auf jeden Fall geändert. Und ich glaube, das ist auch was, was viele Leute möglicherweise auch als Chance begreifen, auch vielleicht Grönland halt weiter wirtschaftlich zu entwickeln, was so die Regierung jetzt auch sagt, ne, dass man halt so diese Aufmerksamkeit jetzt auch in konkrete wirtschaftliche Entwicklung zum Beispiel ummünzen will.
Ist ja in den vergangenen Tagen extrem viel passiert in einem extrem hohen Tempo, wie wir das ja von Trump auch kennen, dass wenn dann einmal ein Statement gemacht ist, dass dann sehr viel im Anschluss auch passiert. Und es gab ja bis vor wenigen Tagen durchaus auch internationale Expertinnen, die glaubten, dass eine militärische Invasion in Grönland durchaus möglich wäre. Die Stimmung war ja recht aufgeheizt. Dann gab es von europäischer Seite, von dänischer Seite hektische Telefonate mit den internationalen Partnern. Es wurde ein Sondergipfel einberufen, der dann zumindest symbolisch aufzeigen sollte, dass die Europäische Union in einer Einheit dasteht und es Solidarität gibt mit Dänemark und mit Grönland. Und dann kam die Rede von Donald Trump in Davos vergangene Woche auf dem Weltwirtschaftsforum. Und da hat ja Trump den Druck überraschenderweise etwas rausgenommen und kündigte an, dass in der Causa Grönland es zu keiner Gewalt kommen soll. Zumindest, dass da die USA nicht über eine militärische Intervention aktuell nachdenken. Mit all diesen Ereignissen, da habe ich mich dann gefragt, ja und jetzt? Welchen Eindruck hast du, Leon? Ist dann das, weil du sprachst gerade davon, dass sich auch die Stimmung so ein bisschen entspannt hat. Ist jetzt damit quasi alles vom Tisch und es geht geregelt weiter? Was für einen Eindruck hast du?
Nee, das glaube ich auf jeden Fall nicht, dass es wieder jetzt eine Rückkehr zum Normalen ist, was auch immer das sein soll. Ich glaube, eine Episode, die das ganz gut illustriert, kommt auch von jetzt vergangenem Wochenende. Also ich bin, wie gesagt, am Sonntag angekommen. Und am Samstagabend bis in die Sonntagnacht hinein gab es hier einen Stromausfall. Und es lag am Ende daran, dass die Stromleitungen bei einem Wasserkraftwerk hier in der Nähe durch einen Sturm beschädigt wurden. Und was aber die Situation hier vor Ort war, dass Samstagabend die Leute waren unterwegs, saßen zum Beispiel in Bars und auf einmal gehen die Lichter aus. Und der erste Gedanke, was ich von vielen gehört habe, war, jetzt bombardieren die Amerikaner, jetzt kommt Trump. So, das war der erste Gedanke. Und dann habe ich gehört, ne, sind viele irgendwie so zusammengerückt und haben aber trotzdem irgendwie weitergemacht, weil, ne, was willst du halt machen, wenn du da irgendwie in der Bar sitzt? Und bis dann halt irgendwann die Entwarnung kam und sie gesehen haben, okay, das Energieunternehmen schreibt, das lag an einem Sturm. Und das war ja, das Ganze muss man sagen, war ja nach der Rede in Davos, ne? Also ich meine, selbst nach dem, was dann hin und wieder als Entwarnung bezeichnet wurde, waren die Leute trotzdem weiterhin angespannt. Also du merkst halt einfach, wie es dich paranoid macht, wenn du hier bist und denkst, okay, der Strom fällt aus und das sind jetzt wahrscheinlich die Amerikaner, die bombardieren. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also über ein was haben wir schon gesprochen, und zwar die Tatsache, dass hier immer noch viele Journalisten sind. Also ich glaube, der Gipfel der Aufmerksamkeit ist jetzt gerade ein bisschen überschritten. Die meisten Journalisten ziehen wieder ab, aber es sind auch immer noch viele hier, muss man sagen. Und was auch noch dazu kommt jetzt in Nuuk, sind, dass viele Soldaten hier sind. Also die Dänen haben jetzt auf jeden Fall einige hundert Soldaten auch nochmal geschickt in den letzten Tagen, die hier teilweise auch in Hotels einquartiert sind. Und das macht natürlich auch was mit der Stadt, ne? Also du siehst viele Journalisten, du siehst viele Soldaten, die hier rumlaufen. Und man muss dazu auch sagen, dass die grönländische Wirtschaft auch eigentlich nicht darauf ausgelegt ist. Also es gibt jetzt hier nicht so keine Nahrungsmittelknappheit oder so. Aber es ist schon so, dass die natürlich so ein bisschen berechnen, okay, je nach Saison, wie viele Leute sind ungefähr hier. Und im Winter sind ja nicht so viele Touristen da. Und dementsprechend importieren die auch ihr ganzes Essen aus Dänemark, ne? Also das ist schon auch so ein gewisses Ökosystem, in das das hier eingreift. Und das merkt man dann auch selbst. Und das muss man dann natürlich auch selber beachten, glaube ich, da man als Journalist hier ist und wie man sich dann verhält.
Du bist ja in der Taz auch für die USA zuständig und beschäftigst dich ja quasi tagtäglich mit Trump. Wie wird eigentlich in Grönland über Trump gesprochen?
Ich glaube, so ähnlich wie in der Taz, würde ich sagen. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus Entgeisterung und Verachtung, würde ich sagen. Also ich war am Montagmorgen vorm amerikanischen Konsulat in Nuuk hier, was übrigens ganz in der Nähe ist vom Joint Arctic Command, das sind so ein paar hundert Meter. Und das Joint Arctic Command ist halt für die Sicherheit von Grönland und den Färöerinseln und so zuständig. Das wird von Dänemark kontrolliert. Aber ganz da in der Nähe ist auch das amerikanische Konsulat. Und dort war ich vor Ort und habe eine Frau getroffen, die jetzt seit einer guten Woche jeden Morgen vor dem amerikanischen Konsulat demonstriert. Also sie stand dann da mit ihrer großen Grönlandflagge. Irgendwann kam dann die Konsularmitarbeiterin aus dem Konsulat raus und hat dann die amerikanische Flagge da eingerammt und hat auch so höflich gegrüßt. Aber ich glaube, ihr war es auch alles ein bisschen unangenehm, die Situation. Genau, aber was die Frau zu mir gesagt hat, die Aviak, die Grönländerin, mit der ich dort gesprochen habe, war einfach, dass sie meinte, sie dachte eigentlich immer, dass die Amerikaner unsere Freunde sind. Sie meinte dann aber, mit einem Bully kann man aber nicht befreundet sein. Also Bully, das amerikanische, der Mobber quasi, der die anderen herumschubsen will. Also es ist, glaube ich, auch eine gewisse Enttäuschung da, dass man halt denkt, okay, eigentlich wollen wir mit den Amerikanern befreundet sein, die sind irgendwie nah dran, man kann ja vielleicht wirtschaftlich kooperieren, aber wenn die Amerikaner sich so verhalten und wenn das die Regierung ist und das die Linie der Regierung ist, dann wollen wir mit denen eher nichts zu tun haben. Und dann müssen sie sich, also sie meinte dann, die Amerikaner müssen sich jetzt entschuldigen, bevor ich wieder was mit denen zu tun haben will.
Genau, das ist ja ein starkes Statement.
Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Von europäischer Seite gab es bisher vor allen Dingen warme Worte, Soli-Bekundungen. Und jetzt will Brüssel aber auch handeln, und zwar in Form von Investitionen, also von Geld. investiert werden soll in Digitalisierung vor Ort, in Energieversorgung, in Energieinfrastruktur, aber auch den Umgang mit kritischen Rohstoffen. Und ich zitiere mal, das soll dieses bedeuten, diese Bereiche sollen die Unterstützung der EU für das Recht Grönlands über sein Leben und seine Zukunft zu entscheiden unterstreichen. So heißt es in dieser Anmerkung oder in dieser Ankündigung. Und natürlich soll auch auf sicherheitspolitischer Ebene investiert werden. Die Arktis ist natürlich geopolitisch ein extrem interessanter und wichtiger Raum für die USA, für Europa, für Russland. Dieses Signal aus der Europäischen Union, was jetzt ja sozusagen die nächste Stufe oder die nächste Phase erreicht hat, wird das vor Ort auch wahrgenommen?
Also ich glaube, das Verhältnis zur EU ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, man muss dazu sagen noch, dass Grönland einmal Teil der EU war, beziehungsweise nicht der EU, aber der Vorgängerorganisation der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dann 1985 aber ausgetreten ist. Da ging es vor allem um Streitereien, was Fischereirechte angeht, weil die das hier sehr liberal und weit gefasst handhaben, also sehr viel Fischerei betreiben und die EU natürlich da gewisse Regulierungen und Quotierungen und so hat und das wollte man nicht. Und also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie Parteien gibt, die zum Beispiel offen für den EU-Beitritt sind. Ich habe aber auf der anderen Seite auch gelesen, dass es wohl im vergangenen Jahr hier eine Umfrage gab, oder nicht, ich glaube es war 2024 gab es eine Umfrage, und da hat sich eine Mehrheit der Grönländer offen gezeigt für einen EU-Beitritt. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Weil offenbar gibt es dieses Potenzial in der Bevölkerung, gleichzeitig wird es hier aber nicht wirklich diskutiert. Ich glaube, was man schon sehen kann jetzt hier in diesem Konflikt, ist, dass viele Leute der EU auch sehr dankbar sind für diese klare Unterstützung und auch zu sagen, okay, wenn das die Position von Trump ist, dann gehen wir im Zweifelsfall auch in einen Handelskrieg oder werden irgendwelche Gegensanktionen beschließen. Also was man auf jeden Fall will und was man jetzt natürlich auch sieht an diesem erhöhten Budget, ist, dass eine enge Kooperation hier durchaus gewünscht ist, also in Form von diesen Investitionen und Fördergeldern. Und auf der anderen Seite zeigt es natürlich, dass die Arktis für die EU auch einfach eine geopolitische Relevanz hat. Du hast es gerade schon angesprochen, ne? Das sind strategische Bereiche wie Bodenschätze, grüne Energie, aber auch digitale Infrastruktur, was in diesem 7-Jahresplan beschlossen wurde. Und das zeigt einfach, dass die Arktis wichtig ist und auch immer wichtiger wird für die allgemeine Verteidigung. Gerade in der digitalen Infrastruktur ist es spannend, weil dort jetzt so im Raum steht, dass Grönland zum Beispiel für Rechner und Server sehr gut geeignet ist, weil die immer gekühlt werden müssen. Und wenn es allgemein so kalt ist, dann brauchst du halt weniger Energie, um diese Server zu kühlen. Und das sind so Dinge, die halt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten natürlich nochmal relevant werden. Und wieso man auch sehen kann, dass es diese engere Kooperation gibt gerade.
Das eine sind die Sicherung von geopolitischen Interessen, wirtschaftliche Interessen voranzutreiben oder auszubauen. Was ich mich aber bei solchen Ankündigungen auch immer frage, reicht dies wirklich aus, um auch auf einer diplomatischen Ebene, auf einer politischen Ebene ein Bollwerk gegen die USA zu sein? Also interessant finde ich, dass Frankreich jetzt Anfang Februar ja ein Konsulat eröffnen möchte in Grönland. Und die Bundesregierung ist ja im Vergleich dazu eher etwas zurückhaltender und setzt nach wie vor auf Dialog mit den amerikanischen Partnern. Und dass im Hintergrund ja durchaus auch noch verhandelt werden kann, um man zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Wenn du das jetzt auch mit deiner US-Brille betrachtest, weil du ja gerade vor Ort in Nuuk bist, wie passt das zusammen? Also welche Strategie würde denn die US-amerikanische Administration derzeit eher einfangen oder gar besänftigen? Muss man nicht doppelgleisig fahren?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass die EU und die europäischen Staats- und Regierungschefs da wahrscheinlich gerade auch ein bisschen auf Sicht fahren und einfach mal probieren, was so zieht bei Donald Trump, ne? Weil ich glaube, dass es einfach sehr darauf ankommt, wer irgendwie mit ihm spricht und was er ihm als letztes gesagt hat. Also man sieht dann, dass, ne, es gibt gewisse Politiker wie Macron zum Beispiel oder jetzt mal Carney, die dann härtere Töne anschlagen, Merz, der dann eher versöhnlich ist, oder Rutte, der NATO-Chef, der dann auf Donald Trump zugeht, mit ihm spricht. Und ich glaube, man versucht gerade so verschiedene Taktiken einfach, um herauszufinden, was Donald Trump in irgendeiner Art und Weise besänftigen kann. Aber ich glaube, wenn man natürlich so ein bisschen weiter rauszoomt und schaut, sind die Amerikaner mit ihrer Militärbasis im Norden natürlich immer noch die militärische Macht hier in der Arktis, auf jeden Fall auf dieser Seite. Also ich meine, 50% des Arktisgebietes eher Richtung Osten sind quasi russisch kontrolliert. Die Amerikaner haben eigentlich nur Alaska als arktischen Staat, aber sind natürlich militärisch hier einfach präsent, unter anderem auch durch diese Militärbasis eben. Ich glaube, wenn Donald Trump sich jetzt dazu entscheiden sollte, Grönland anzugreifen, dann hätten die Europäer und die anderen NATO-Staaten dem wahrscheinlich auch nicht so viel entgegenzusetzen. Die Frage ist halt, wie sich das jetzt in der nächsten Zeit entwickeln wird. Und die Frage ist natürlich auch, wie die politische Lösung aussieht, weil auch dort ja gerade noch sehr viel Verwirrung vorherrscht. Also wir hatten ja dann am Rande von Davos dieses Gespräch von NATO-Chef Rutte und Donald Trump und dann danach die Ankündigung von Trump, okay, ja, auch die Zölle sind jetzt vom Tisch und es gibt irgendwie, soll Verhandlungen über dieses Rahmenabkommen geben. Aber das ist ja jetzt auch eine Woche her und eigentlich weiß man immer noch nicht genau, was da verhandelt wurde. Rutte hat natürlich selber gar kein Mandat, irgendwas über grönländisches Staatsgebiet zu verhandeln. Also stand ja auch im Raum, dass vielleicht Teile Grönlands amerikanisches Staatsgebiet werden sollen, ungefähr so ähnlich wie die britischen Militärbasen auf Zypern. Aber das sind alles Dinge, die gerade noch komplett unklar sind und man weiß am Ende einfach nicht, was passieren wird. Und ich weiß auch nicht, ob die europäischen Staats- und Regierungschefs da so viel mehr wissen als wir.
Ich fürchte, du hast recht an der einen oder anderen Stelle und da wird sicherlich noch, also ich hoffe, dass wir auch auf journalistischer Ebene in den nächsten Tagen da noch mehr Informationen rausklauben können, die, über die Papiere, die da vereinbart wurden oder zumindest die Dinge, die da im Raum stehen. Leon, wir sind jetzt schon fast am Schluss der Fernverbindung angekommen. Was sind denn deine Pläne für die nächsten Tage?
Ja, meine Pläne sind, ich werde heute auf jeden Fall einen Text schreiben für die Wochentaz. Und zwar geht es da auch nämlich um diese Demonstration vor dem Konsulat und es geht darum, wie die Situation hier vor Ort ist. In den nächsten Tagen, ich werde einfach hier in Nuuk sein, ich werde mit vielen Leuten sprechen. An was ich jetzt gerade recherchiere, ist die Tatsache, also unabhängig davon, wie jetzt gerade der aktuelle Konflikt sich entwickelt, wie einfach das Leben hier in Grönland ist und vor allem, wie es auch ist, in der Hauptstadt Nuuk jung zu sein und hier aufzuwachsen. Also ich will einfach so ein Verständnis dafür geben, wie es ist, hier aufzuwachsen. Nuuk, muss man dann sagen, ist auch eine Stadt, die sich sehr verändert. Also ich habe jetzt gestern gehört, dass sie sich bis in 4 Jahren, glaube ich, auf 30.000 Einwohner erhöhen soll. Das Stadtgebiet wird ausgebaut, die wollen hier einen Tunnel durch den Berg schlagen und so, ne? Also die Urbanisierung geht auch voran. Gleichzeitig ist es auch so, dass zum Beispiel hier in Grönland und auch in der Hauptstadt Nuuk, dass Alkoholismus und Armut auf jeden Fall ein großes Problem sind. Also es gibt diese Probleme hier vor Ort, die auch eigentlich nicht so viel mit dem aktuellen Konflikt zu tun haben. Und ich glaube, jetzt gerade, wo sich die Aufmerksamkeit dann wieder auf die nächste Trump-Krise lenkt, möchte ich einfach nochmal rausfinden, wie das hier überhaupt so ist zu leben, was die Probleme sind und was die Menschen hier sonst noch so beschäftigt.
Ich bin sehr gespannt auf die Texte, die wir von dir noch zu lesen bekommen. Viel Erfolg dir auf jeden Fall, Leon, für deine Recherchen und für die kommenden Tage in Nuuk. An dieser Stelle auch vielen Dank für die Produktion an Daniel Fromm und das gesamte Podcast-Team für die redaktionelle Betreuung sowie Eva-Lotte Anderea für die Gesamtpodcast-Leitung. Ihr könnt die Fernverbindung auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Lasst uns gerne einen Kommentar oder ein Like da. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, Lob, Tadel, Kritik, Hinweise aller Art und zwar unter fernverbindung@taz.de. Und zu guter Letzt an dieser Stelle auch erneut der Hinweis, guten Journalismus gibt es nicht umsonst. Auch diese Fernverbindung ist nicht umsonst. Ihr könnt unsere Recherchen unterstützen und zwar über das freiwillige Bezahlmodell der Taz, tazzahlig, zu finden auf taz.de. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Fernverbindung. Bis dahin kommt gut durch die Woche und alles Gute.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.